Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Sie hören den Polnischen Rundfunk am Mittwoch. Es begrüßt Sie Joachim Ciecierski. Dzień dobry. Frankreich hat derzeit keine handlungsfähige Regierung, doch Präsident Emmanuel Macron will Stärke zeigen und sich nun im Ukraine-Krieg als Vermittler einbringen. Die französische Initiative für eine europäische Friedensmission in der Ukraine ist heute ein zentrales Thema. Außerdem sprechen wir mit dem deutschen Diplomaten Arndt Freitag von Loringhoven. Er war deutscher Botschafter in Polen und Tschechien und zuvor 6 Jahre in Moskau tätig.
Hier sehe ich eine lange Tradition aus Russland und der Sowjetunion, nämlich zunächst einmal den Versuch zu machen, Schwachstellen auf der anderen Seite zu identifizieren.
Und wir besuchen eine neue Ausstellung im Humboldt-Forum in Berlin, die sich mit den kolonialen Spuren des 19. Jahrhunderts auseinandersetzt. Zuerst aber die wichtigsten Meldungen des Tages. Der deutsche Politiker Friedrich Merz traf sich am Dienstag in Warschau mit dem polnischen Premierminister Donald Tusk. Zuvor war Merz in Kiew, wo er am Montag die deutsche Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen die russische Invasion bekräftigte. Merz, der als Favorit gilt, Bundeskanzler Olaf Scholz bei den vorgezogenen Bundestagswahlen am 23. Februar abzulösen, besuchte am Vormittag das Warschauer Königsschloss. Dort besichtigte er eine Ausstellung mit Kunstwerken aus der Sammlung des Nationalen Kunstmuseums der Ukraine. Die Exponate wurden nach russischen Angriffen zum Schutz und zur Restaurierung nach Polen gebracht. Am Nachmittag traf sich Merz mit Premierminister Tusk. Zentrales Thema war der Ukraine-Krieg und die regionale Zusammenarbeit. Der Unionskanzlerkandidat hatte bei seinem Besuch in Kiew angesichts des anstehenden Machtwechsels in den USA die Bildung einer europäischen Kontaktgruppe vorgeschlagen, um die Ukraine-Unterstützung zu koordinieren. Er versicherte in Warschau, er habe die Bundesregierung über seinen Vorschlag einer solchen Kontaktgruppe informiert. Dieser solle von der Bundesregierung jetzt aufgenommen werden, versprach Merz. In Russland wurden 3 Grabstätten von polnischen Soldaten zerstört. Die Gedenkstätten befinden sich in der Region Borowice im Nordwesten Russlands. Laut diplomatischen Quellen handelt es sich um 600 Gräber von polnischen Zwangsarbeitern, die zwischen 1944 und 1946 in einem der härtesten Arbeitslager der Region aufgrund von Hunger, Krankheiten oder Erschöpfung gestorben waren. Dieser Vorfall fällt in eine Zeit zunehmender diplomatischer Spannungen zwischen Polen und Russland. Am 5. Dezember informierte das russische Außenministerium Polen darüber, dass Russland als Reaktion auf die Schließung des russischen Konsulats in Poznań-Posen den Betrieb des polnischen Generalkonsulats in St. Petersburg einstellen werde. Polens Präsident Andrzej Duda hat ein Gesetz unterzeichnet, das die Strompreise für Haushalte bis Ende September einfriert. Das Gesetz, das vom Parlament verabschiedet wurde, sieht vor, dass der Strompreis für Haushalte bis zum 30. September auf 118 Euro pro Megawattstunde netto begrenzt bleibt. Die Regierung schätzt die Kosten des Unterstützungspakets auf über 1,3 Milliarden Euro. Befürworter argumentieren, dass die Regelungen notwendig seien, um Haushalte vor schwankenden Energiekosten zu schützen. Kritiker äußern jedoch Bedenken hinsichtlich der langfristigen finanziellen Auswirkungen der Maßnahme. Der beliebte polnische Jugendroman Szatan Siódmej Klasy von Kornel Makuszyński aus der Vorkriegszeit wurde unter dem Titel The Twelfth Great Devil ins Englische übersetzt und ist nun auf Amazon erhältlich. Das Buch, das erstmals 1937 veröffentlicht wurde, spielt in Polen vor dem Zweiten Weltkrieg und erzählt die Geschichte von Adam, einem hochbegabten Gymnasiasten, der für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten im Problemlösen bekannt ist. The Twelfth Great Devil ist ein Klassiker der polnischen Literatur und wurde bereits in Französisch, Slowakisch, Litauisch, Weißrussisch und Hebräisch übersetzt. Die englische Übersetzung stammt von Paweł Szterkowski. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk. Die französische Initiative einer europäischen Friedensmission in der Ukraine ist ein wichtiges Thema der heutigen Pressekommentare. Staatspräsident Macron will den Plan morgen bei einem Besuch in Warschau mit Polens Staatsspitze besprechen. Adam Denisot mit den Einzelheiten.
Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron reist am Donnerstag nach Warschau, um Details einer europäischen Friedensmission in der Ukraine zu besprechen, schreibt Jerzy Bielecki in der konservativ-liberalen Rzeczpospolita. Nur außergewöhnliche Umstände, so der Autor, können Emmanuel Macron derzeit aus Frankreich weglocken. Das Land befinde sich in der schwersten politischen Krise der Fünften Republik. Es gebe jedoch auch einen internationalen politischen Zeitplan, der keinen Aufschub duldet. Donald Trump, der mehrfach angekündigt habe, binnen 24 Stunden Frieden in der Ukraine zu schaffen, werde am 20. Januar als Präsident der USA vereidigt. Am Samstag habe Macron im Élysée-Palast knapp eine Stunde lang unter vier Augen mit Trump gesprochen. Anschließend habe sich Volodymyr Zelensky für ein weiteres halbstündiges Gespräch zu ihnen gesellt. Nach Angaben des ehemaligen NATO-Vize-Generalsekretärs Camille Grand habe Macron Trump klargemacht, dass Europa nicht von den Verhandlungen zwischen den USA und Russland ausgeschlossen werden können, da Europa wichtige Sicherheitsinteressen habe, aber auch bereit sei, sich finanziell sowie militärisch zu beteiligen, um die Souveränität der Ukraine zu schützen. Kern der französischen Initiative, lesen wir weiter, sei eine Friedensmission, die garantieren solle, dass der Kreml in Zukunft eventuelle Waffenstillstandsvereinbarungen oder Demarkationslinien nicht bricht. Laut Elie Tenenbaum vom Pariser IFRI, der am Projekt einer solchen Mission arbeitet, könnte diese aus 5 Brigaden mit insgesamt 40.000 Soldaten bestehen. Polen könnte dabei die Führung einer Brigade übernehmen. Laut Grand seien Polens militärisches Potenzial und geografische Lage entscheidend für den Erfolg eines solchen Plans. Daher sei Macrons Besuch in Warschau von großer Bedeutung. Der größte Stolperstein bleibe jedoch Wladimir Putins kompromisslose Haltung. Bislang gäbe es keine Anzeichen dafür, dass er bereit wäre, seine Kontrolle über die gesamte Ukraine aufzugeben, so Jerzy Bielecki in der Rzeczpospolita. Unter den nationalkonservativen Publizisten sorgt der französische Plan einer europäischen Friedensmission in der Ukraine für Skepsis. Es ist absehbar, dass Polen bei einer solchen Mission gezwungen sein wird, einen der größeren Kontingente zu stellen, schreibt dazu Grzegorz Janiszewski vom Wochenmagazin Do Rzeczy. Dies würde nicht nur durch internationalen, einschließlich amerikanischen Druck entstehen, sondern auch durch die Notwendigkeit, in der regionalen politischen Dynamik präsent zu bleiben. Ohne polnische Friedenskräfte, so der Autor, bestünde das Risiko, wichtige Entscheidungen vollständig in fremde Hände zu legen. Ein Einsatz polnischer Truppen an sicheren Orten wie in der Region Lemberg, lesen wir weiter, scheine allerdings eher unwahrscheinlich. Historische Spannungen mit der Ukraine sowie geopolitische Dynamiken könnten dies verhindern. Wahrscheinlicher sei, dass die sichersten Positionen Staaten mit größerem Einfluss innerhalb der NATO oder der UN überlassen werden. Deutschland, das lange militärisch zurückhaltend agiert habe, könnte sich dieser Mission anschließen. Außenministerin Annalena Baerbock habe jüngst eine deutsche Beteiligung nicht ausgeschlossen, ähnlich wie während der ISAF-Mission in Afghanistan, als deutsche Soldaten im vergleichsweise sicheren Norden stationiert worden seien. Für Polen, fährt der Autor fort, wäre die Beteiligung an einer Friedensmission eine erhebliche Belastung. Derzeit würden rund 5.000 polnische Soldaten 400 Kilometer der Grenze zu Belarus sichern. In der Ukraine könnte diese Aufgabe mehr als 1.000 Kilometer umfassen, was einen Einsatz von mehreren tausend Soldaten erfordern würde, zusätzlich verstärkt durch rotierende Einheiten für Vorbereitung und Erholung. Dies würde langfristig das geplante Training und andere Aufgaben des polnischen Militärs beeinträchtigen. Und natürlich wäre eine Mission in der Ukraine auch mit deutlich höheren militärischen und politischen Risiken verbunden als die Einsätze in Afghanistan oder im Irak. Russland könnte die Anwesenheit von NATO-Soldaten nutzen, um Provokationen zu inszenieren und die Einheit des Bündnisses zu testen. Daher sei es entscheidend, dass polnische Soldaten in die Planungs- und Entscheidungsprozesse der Mission eingebunden werden. Darüber hinaus sollten polnische Einheiten eng mit denen der nuklearen Mächte Frankreich und Großbritannien koordiniert werden, um die Abschreckung gegen Russland zu stärken. Eine Kombination von Kontingenten aus Polen und den baltischen Staaten könnte dagegen als weniger abschreckend wahrgenommen werden, so Grzegorz Janiszewski. In Do Rzeczy und soweit auch die Presseschau.
Danke, Adam. In den letzten Wochen haben wir uns intensiv mit dem Thema Desinformation beschäftigt. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit, denn seit Jahren herrscht wieder Krieg in Europa. Aber nicht nur das. Europa befindet sich auch mitten in einem Informationskrieg. Deutschland ist hiervon besonders betroffen, da russische Propaganda hier auf fruchtbaren Boden trifft. Aber warum ist das so? Darüber sprechen wir mit dem Diplomaten Arndt Freitag von Loringhofen. Er war deutscher Botschafter in Polen und Tschechien, zuvor 6 Jahre lang in Moskau im Einsatz. Von 2007 bis 2010 war er Vizepräsident des BND und zwischen 2016 und 2019 beigeordneter Generalsekretär der NATO für geheimdienstliche Zusammenarbeit.
Ist hybrider Krieg eine Vermischung eines konventionellen Krieges mit neuen Methoden, nicht militärischen Methoden?
Ja, so ist es definiert. Es gibt natürlich keine allgemeingültige Definition des hybriden Krieges. Es gibt viele Ansätze, das zu tun. Aber für mich bedeutet es genau das, was Sie gerade gesagt haben, eine Vermischung aus militärischen und nicht militärischen Maßnahmen. Aber meistens handelt es sich um nicht militärische Maßnahmen, zum Beispiel Einflussoperationen im Informationsraum wie Desinformation oder Propaganda oder aber auch Sabotage oder Angriffe auf kritische Infrastruktur oder ähnliches.
Das heißt, dass wir uns gerade in einem hybriden Krieg befinden. Wir? Mit wir meine ich die Europäische Union.
Ja, das ist eine unserer Thesen in dem Buch, aber das wird inzwischen von sehr vielen deutschen Politikern auch in der Regierung so bezeichnet. Da hat sich auch einiges weiterentwickelt, würde ich sagen. Aber wir gehen tatsächlich davon aus, dass das Russland einen hybriden Krieg gegen den Westen und besonders gegen Deutschland führt.
Je größer das Chaos, das mit dem hybriden Krieg, mit der Desinformation erreicht wird, desto besser. Das ist das Ziel, Unruhe zu stiften?
Es gibt, was Deutschland angeht, 3 Hauptziele, die wir sehen. Das ist aktuell die Entsolidarisierung mit der Ukraine, vor allem der Waffenhilfe, weil Deutschland ist ja der zweitgrößte internationale Waffenlieferant für die Ukraine. Und unsere öffentliche Meinung ist hier einigermaßen gespalten darüber.
Nicht nur in Deutschland.
Nicht nur in Deutschland, absolut. Zweitens die Förderung von extremistischen Parteien, der AfD und des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Und drittens die allgemeine Verwirrung, wenn Sie wollen, die Verbreitung von Chaos, aber vor allem das Misstrauen in unsere Demokratie zu steigern, das Misstrauen in die Regierung, den Staat, die traditionellen Medien, in ARD und ZDF etc. Und leider muss man feststellen, dass das auch tatsächlich Fortschritte macht. Aber insofern, es gibt nicht nur ein Ziel, sondern mehrere parallele Ziele.
Sie unterscheiden auch im Buch zwischen Primär- und Sekundäreffekten. Was ist es?
Also das kann man direkt in Bezug setzen zu den 3 unterschiedlichen Zielen, die ich gerade nannte. Primäreffekt wäre, wenn die Zustimmung, der Rückhalt in der öffentlichen Meinung für die Waffenhilfe an die Ukraine sinkt. Und der Sekundäreffekt wäre allgemein das Vertrauen zu verlieren in unsere Demokratie und ihre wichtigsten Institutionen wie Gerichte, freie Medien etc.
Es sieht so aus, als ob Desinformation wie Nadelstiche wäre, die dann schwache Stellen erreichen. Sind diejenigen, die Desinformation betreiben, gute Psychologen?
Ja, ich fürchte, das kann man so sagen. Hier sehe ich eine lange Tradition aus Russland und der Sowjetunion, nämlich zunächst einmal den Versuch zu machen, Schwachstellen auf der anderen Seite zu identifizieren. Das gibt es auf der individuellen menschlichen Ebene, wenn man einen Gegner hat, aber es gibt es auch mit Blick auf eine ganze Gesellschaft oder ein anderes Land. Und bei uns war auffällig, dass die Debatten, die für uns ganz besonders schwierig waren in den letzten Jahren, Migration, Pandemie, die wirklich unsere Gesellschaft gespalten haben, extrem kontrovers waren, dass genau da russische Informationseinflussmaßnahmen angesetzt haben. Also man hat zum Beispiel gegen Flüchtlinge gehetzt und dadurch natürlich unsere Gesellschaft gespalten und auch zum Beispiel die AfD mit groß gemacht, was sicherlich von Anfang an ein Ziel gewesen war. Oder als noch RT.de bei uns nicht sanktioniert war, war es so, dass das wichtigste Thema war die Pandemie. Und zwar nicht nur wegen des russischen Konkurrenzvakzins, sondern weil Russland hier offenbar eine Chance gewittert hat, das Vertrauen in unseren Staat und seine Fähigkeit, mit diesem Thema überzeugend umzugehen, anzugreifen. Und deswegen war das das Hauptthema bei RTDE mit dem Schwerpunkt, die Regierung ist unfähig, mit dieser Sache umzugehen und dass die Impfskepsis nach vorne zu bringen, etc. Das sind alles Beispiele für sozusagen Schwachstellen in unserer Gesellschaft und wie man die ausnutzen kann.
Und was sind die wichtigsten Themenbereiche? Handelt es sich da immer um oder vor allem um Politik oder nicht unbedingt?
Überhaupt nicht. Also zum Beispiel Impfskepsis ist, gut, wenn man so will, ist es auch ein politisches Thema, aber es ist zunächst mal geht es um ja die Freiheit des Einzelnen und das ist ja ein gesundheitliches Thema. Bauernproteste wurden beispielsweise aufgeblasen und extrem weiter verbreitet. In Frankreich waren es Bettwanzen. Also es gibt viele Themen, wo man gar nicht die Fantasie hat, drauf zu kommen. Aber alles, was das Potenzial hat, sozusagen Empörung und Misstrauen auszulösen, ist gerade recht.
Zum Beispiel der Krieg Israels gegen Hezbollah. Was hat dieses Thema mit der russischen Propaganda, mit der russischen Desinformation gemeinsam?
Das Thema, und das ist interessanterweise in Frankreich und in Deutschland so, hat natürlich ein spalterisches Potenzial, weil es sowohl Sympathie mit Israel wie mit den Palästinensern gibt. In Deutschland ist das natürlich extrem wichtig vor dem Hintergrund des Holocaust, aber wir haben ja auch sehr, sehr viele muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger, inzwischen Einwanderer, türkische Mitbürger etc. etc. Und das birgt also ein massives Spaltungspotenzial, gerade in der Jugend, gerade unter Studierenden etc. Und deswegen kann man sehen, dass in sozialen Medien heute, die Staatsmedien, die russischen, sind ja sanktioniert, deswegen ist das Geschehen, Propaganda und Desinformation erfolgt vor allem in den sozialen Medien, dass die sich sehr stark auch auf dieses Thema gesetzt haben. Das wichtigste Thema ist allerdings die Ukraine nach wie vor und die Waffenhilfe.
Über die Ukraine sprechen wir noch, aber bleiben wir kurz bei Israel und Palästina. Werden da von den Russen eigentlich die eigenen Positionen verstärkt oder unterstreicht man da sowohl Argumente der einen und der anderen Seite? Hauptsache, es kochen Emotionen hoch.
Ja, das Zweite in diesem Fall. Also wir versuchen immer zu unterstreichen, dass es eben nicht nur eine Taktik gibt. Es gibt Fälle, wo die Propaganda und Desinformation vor allem darauf abzielt, die eigenen Positionen zu verstärken. Und es gibt andere Fälle, wo das Ziel eben die Spaltung der Gemeinschaft ist oder die Verwirrung der Gemeinschaft, wo es gar nicht um die eigenen russischen Positionen, jedenfalls nicht primär, geht. Und das ist bestimmt im Fall Gaza-Krieg der Fall.
Das Interview führte Kuba Kukla. Das ganze Gespräch finden Sie auf unserer Internetseite Auslandsdienst PL. Wir wechseln das Thema. Am 29. November wurde eine neue Ausstellung im Humboldt-Forum eröffnet, die in Zusammenarbeit mit dem tansanischen Nationalmuseum den kolonialen Spuren im 19. Jahrhundert nachgeht. Anhand von 16 Schlüsselobjekten und mehr als 170 weiteren Exponaten werden die vielstimmigen Vergangenheiten der Region in Ostafrika erzählt. Die Ausstellung wirft auch die Frage auf, wie weit die Aufarbeitung der deutschen Kolonialverbrechen schon gediehen ist und was ist mit den zeitgleichen Verbrechen des Kaiserreichs in Osteuropa. Wurden die kolonialen Bürden im geteilten Polen während der Bismarck-Ära bereits hinreichend aufgearbeitet? Wojciech Roszynski berichtet.
Hinter winzigen Gegenständen stehen oft große Geschichten. So wie bei dieser kleinen Tabakpfeife hier, die einst dem bedeutenden ostafrikanischen Herrscher Mirambo gehörte. Seinen Machtbereich, der sich vom Viktoriasee zum Tanganyika-See erstreckte, wusste er zu Beginn noch mutig zu verteidigen. Als der spätere Reichskommissar Hermann von Wissmann Ende der 1880er Jahre Ostafrika erreichte, wurde er noch freundlich von Mirambo empfangen. Der afrikanische Herrscher schenkte ihm und dessen Gefolgsleuten unter anderem die erwähnte Tabakpfeife. Die künftigen Absichten der deutschen Kolonialherren waren ihm noch unbekannt. Bald musste er feststellen, dass seine Gunst nicht wirklich erwidert wurde. Wissmann setzte als Gouverneur von Deutsch-Ostafrika die kolonialen Interessen gewaltsam durch. In der deutschen Geschichtsschreibung weist man darauf hin, dass Deutschland mit einer gehörigen Verspätung eine Kolonialmacht geworden sei. Als der Kaiser und auch Bismarck sich anschickten, nach Tanganyika zu greifen, hatten Frankreich und Großbritannien ihre großzügigen Stücke der afrikanischen Torte schon mit Appetit verspeist. Mit ihren drastischen Umerziehungsmaßnahmen vermochten die deutschen Missionierer aber durchaus Schritt zu halten. Die Flaggen mit dem schwarzen Reichsadler tauchten nicht nur auf dem Gebiet des heutigen Tansania auf, sondern ebenso in Namibia, Kamerun und Togo, sowie im Pazifik, in Papua-Neuguinea und auf den Samoa-Inseln. Die neue Ausstellung Geschichten Tansanias im Berliner Humboldt-Forum gibt einen Einblick in das Schicksal einer Gesellschaft, die offenbar teilweise bis heute die deutsche Präsenz in ihrem Land nicht überwunden hat. Die Grenzen des vor 63 Jahren gegründeten Nationalstaats Tansania gehen auf die deutsche Kolonialherrschaft zurück. Anders aber als die Briten oder Franzosen zeigten sich die deutschen Okkupanten äußerst sammelwütig. Über mehr als 10.000 Objekte allein aus diesem Gebiet verfügt das Ethnologische Museum. Die Gründe für diese ungeheuren Mengen lassen sich auf eine ganz unterschiedliche Weise erklären, so der Generalintendant des Humboldt-Forums Hartmut Dorgalo. Ein Grund dafür sei
eine Art von Rettungsethnologie, also kurz vor der Sintflut alles nochmal ganz schnell zusammensammeln. Und so erkläre ich mir auch diese unglaublichen Mengen, wo sich keiner gefragt hat, brauchen wir das überhaupt? Die sind dann zum Teil auch schlecht inventarisiert, weil es erstmal darum ging, retten, 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 retten. Das war so eine ganz starke Bewegung hier gerade im frühen 20. Jahrhundert, so nach dem Motto, ja, wenn wir das nicht tun, ist es weg.
Die beeindruckende Ausstellungsgestaltung ist nicht nur für diejenigen interessant, die sich mit ihrer eigenen Kolonialgeschichte befassen. Sie bietet vor allem ein sinnliches Erlebnis. Die raumgreifende Architektur aus Teakholz und Bambus mit aus Milulu-Gras gefertigten Bodenmatten wirkt wie ein Schutzraum für die hier ausgestellten Gegenstände. Die wabenförmige Netzstruktur schafft Knoten, die für die Verbindung von historischen Ereignissen und Zeiträumen stehen. Man müsse aber daran erinnern, so der Kulturjournalist René Agiga, dass die hier sichtbaren tansanischen Exponate keineswegs nur dank der eben erwähnten Rettungsethnologie ihren Weg nach Deutschland gefunden haben.
Die Völkerkundler sind dahin gekommen, nicht einfach nur um zu sammeln, wie man Blumen sammelt, sondern mit dem Militär im Schlepptau. Und diese extrem enge Verzahnung, glaube ich, ist sicherlich auch wichtig.
Sagt der Sohn einer Deutschen und eines Togolesen. Die Beute- und Raubkunst der europäischen Kolonialisten sei aber mitnichten nur eine deutsche Spezialität gewesen, widerspricht Hartmut Dorgalo.
Wenn man sich die Bestände anguckt in den Sammlungen, es darf nicht auf den Bereich verengt werden, wo man sagt, da gab es jetzt mal ursprüngliche deutsche Kolonien, da sind sicherlich besondere Schwerpunkte, aber es war ein weltweites Phänomen und das lässt sich nicht auf die ethnologischen Sammlungen beschränken.
Meint der Generalintendant. Er fügt hinzu, dass mit dieser Ausstellung kein Anspruch auf die Vollständigkeit der deutschen Kolonialgeschichte erhoben werde und man die Aufarbeitung der kolonialen Schuld Deutschlands nicht nur auf dem Berliner Humboldt-Forum abladen könne. Aber genau das ist die Frage. Warum eigentlich nicht? Wer hat denn sonst noch diese Aufgabe übernommen? Ausführliche Texte über deutsche Verbrechen aus dieser Zeit findet man selten. Sind sie denn so offensichtlich, dass man sie nicht mehr erwähnen muss? Die Hermann-von-Wissmann-Straße in Berlin wurde erst unlängst umbenannt. Und was ist mit Osteuropa?
Zawsze jest podstawowy problem, kto kogo kolonizował i co jest świadectwem tego.
Es stellt sich zunächst natürlich immer die Frage, wer wen und zu welchem Zweck kolonisiert. kolonisiert und welche Zeugnisse davon übrig geblieben sind. Aber es ist nun mal Tatsache, dass in der deutschen Kultur des 19. Jahrhunderts, als Preußen und Deutschland afrikanische Kolonien besaßen, zeitnah ähnliche Konstrukte hinsichtlich Polens entstanden. Die Adelsrepublik Polen, die einst moderner war als alle anderen Länder Europas, wurde nach den Teilungen kaum noch als eine eigenständige Kultur betrachtet. Daraus speisten deutsche Kulturschaffende ihr zivilisatorisches Überlegenheitsgefühl, ähnlich wie zur gleichen Zeit in Namibia oder Tanganyika. Das hat natürlich auch Spuren in der deutschen Literatur hinterlassen. Es gab Autoren, die, auch wenn sie den Begriff Kolonialismus nicht verwendeten, genauso über andere Länder schrieben wie über die afrikanischen.
To, że wielu pisarzy, nie używając oczywiście tego terminu kolonializm, obcywali zjawiska kolonizacji gdzie indziej.
Erklärt der Warschauer Polonist und Kulturforscher Włodzimierz Bolecki. Das stimmt, aber es ist weitaus mehr als das. Die Einverleibung der einstigen polnischen Adelsrepublik war die Initialzündung für den raschen Aufstieg Preußens und des Wilhelminischen Kaiserreichs, das auf dem Fortbestand der Unterdrückung Polens beruhte. Friedrich II. Untermauerte die Teilung Polens mit dem Argument einer vermeintlichen Mission der Deutschen als Kulturträger im Osten Europas. In den 1890ern wurde die negative Polenpolitik zu einem Grundzug des imperialen Legitimationsdiskurses zur Stabilisierung der deutschen Einflusssphäre, die es, wie in Afrika, auch militärisch zu verteidigen galt. Die Erfahrungen des späteren eisernen Reichskanzlers Bismarck als junger Mann in Pommern sowie seine Begegnung mit selbstbewussten Polen im preußischen Osten haben ihn später dazu bewogen, gerade dort die antipolnischen Maßnahmen mit besonderen Anstrengungen durchzuführen. Viele der in der Amtszeit Bismarcks verabschiedeten antipolnischen Gesetze blieben bis zum Ende des Ersten Weltkriegs in Kraft. Auch oder vor allem die deutsche Literatur aus dieser Zeit sollte den in Berlin vorgezeichneten Herrschaftsanspruch im Osten Europas legitimieren. Gustav Freitags Roman Soll und Haben hatte als nationales Erziehungswerkzeug herzuhalten. Die Polen werden darin fast schon wie rückständige Eingeborene beschrieben, die man schleunigst zu zivilisieren habe. Kein Wort über die polnische Nationalbewegung, auf die vorher von einigen deutschen Romantikern treffsicher hingewiesen wurde. Aus der Sicht Freitags wurde Polen, dessen einstige Hauptstadt Krakau im Vergleich zum damaligen Berlin geradezu wie eine Weltkulturmetropole anmutete, plötzlich zur Rand- und Grenzzone Europas herabgestuft. Der zur gleichen Zeit lebende und schreibende Henryk Sienkiewicz, der spätere polnische Literaturnobelpreisträger, hat in seiner vorzüglichen Novelle Bartek Zwycięzca, Bartek der Sieger, die Atmosphäre des deutschen Kolonialismus in Osteuropa fühlbar eingefangen. Sienkiewicz betreibt ein vielschichtiges Satirespiel, identifiziert verkürzende Vorurteile, erprobt sie an ihrem deutschen Urheber, der sein Unwissen über die polnische Kultur mit dem Konstrukt der kolonialen Überlegenheit zu verschleiern sucht. Die Ausstellung im Humboldt-Forum beweist, dass es für einen Perspektivwechsel in der Aufarbeitung der eigenen Kolonialpolitik und, erlauben Sie mir den Neologismus, der eigenen Raubkunstgeschichte nie zu spät ist. An einem interaktiven Spieltisch im Humboldt-Forum taucht man ein in die Musik Tansanias nach der Unabhängigkeit und hin und wieder gewinnt man den Eindruck, dass das stolze tansanische Volk ihre postkolonialen Traumata überwunden habe. Vielleicht wäre es an der Zeit, in dem wieder in preußisch-wilhelminischer Anmut erstrahlenden Berliner Schloss bald auch Unabhängigkeitslieder aus einigen Ländern Europas zu präsentieren.
Aus Berlin berichtete Wojciech Osiński. Das war es schon für heute aus Warschau. Ich hoffe, Sie werden auch morgen wieder dabei sein. Es verabschiedet sich Joachim Ciecierski. Machen Sie es gut. Cześć. aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.